Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Der heutige Tag war von den Bund-Länder-Beschlüssen geprägt, die heute Nacht oder eher am frühen Morgen bekannt gegeben wurden, als Bundeskanzlerin Angela Merkel nochmal die Marschrichtung der Politik vorgab.
Für uns sind zwei Oberbegriffe entscheidend: Vorsicht und Flexibilität.
Und diese Flexibilität zeigte man mit den Beschlüssen zu Ostern, wo Gründonnerstag und Karsamstag zu Ruhetagen werden sollen. Man verlangt sie aber auch von Kirchen oder Urlaubsrückkehrern, die heute reagiert haben. Gleich mehr dazu. Auch von den Schulen und Kitas wird weiterhin Flexibilität verlangt und vor allem viele Testungen. Über die Situation spreche ich mit Marlies Thepe von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Später in der Sendung blicken wir noch auf den ersten Auftritt des neuen US-Außenministers Tony Blinken bei der NATO. Doch zu Beginn schalten wir nach Israel. Dort wurde heute zum vierten Mal innerhalb der letzten zwei Jahre das Parlament gewählt. Nach den ersten zwei Wahlen war es Regierungschef Netanyahu nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. Die nach der Wahl 2020 gebildete Koalition zerbrach im Dezember, jetzt also die vierte Wahl, und das während gegen Regierungschef Benjamin Netanyahu nach wie vor ein Korruptionsprozess läuft. Wir sprechen jetzt mit unserem Korrespondenten Benjamin Hammer in Tel Aviv. Wie ist denn die aktuelle Prognose, was das Wahlergebnis betrifft?
Also es bleibt knapp, und es kann sein, dass auch diese vierte Neuwahl innerhalb von zwei Jahren kein klares Ergebnis für Netanyahu bringt oder seine Konkurrenten. Es könnte sein, dass auch nach dieser Wahl es eben keinen klaren Sieger gibt. Wenn wir uns die Ergebnisse genauer anschauen, wichtige Vorbemerkung, das sind Prognosen, die auf Wahlbefragungen basieren und die können sich ändern, dann ist die erste Erkenntnis, die Likud-Partei von Netanyahu ist die stärkste Kraft mit etwa 31 Mandaten. Keine große Überraschung. Das bringt Netanyahu aber nicht den Sieg. Er braucht Koalitionspartner, um auf 61 von 120 Mandaten in der Knesset im israelischen Parlament zu kommen. Und hier wird's spannend, denn es könnte klappen für Netanyahu mit der Hilfe der rechtsnationalen Partei Yamina, die sich das im Moment noch recht offen hält, mit wem sie koaliert, aber politisch eigentlich in Netanyahus Lager zu verorten ist. Und die Prognosen, die sehen jetzt möglicherweise eine hauchdünne Mehrheit von 61 Mandaten für das Netanyahu-Lager voraus mit der Hilfe von Naftali Bennett. Vor 5 Minuten kam dann eine neue Prognose eines anderen Senders. Nein, es sei doch 60-60. Also, es bleibt sehr knapp und wir müssen diese Prognosedaten mit Vorsicht genießen.
Also erwartbar knapp die Prognose. Israel galt ja in den letzten Wochen immer als Vorbild, auch was die Impfstrategie angeht. Da war man plötzlich sehr erfolgreich. Bei diesem knappen Ergebnis eventuell auch wichtig. Hat sich das positiv für Benjamin Netanyahu ausgewirkt?
Also ich habe heute viel Euphorie wahrgenommen in Israel, am Wahltag in Tel Aviv. Der Wahltag ist hier in Israel so etwas wie ein Feiertag. Es war sehr voll draußen, die Leute waren in Restaurants, am Strand, in Einkaufszentren. Und das Land, die Corona-Regeln wurden pünktlich zur Wahl deutlich gelockert wegen der hohen Impfquote. Wenn man sich jetzt anschaut, wie erfolgreich die Impfkampagne war, was auch Kritikerinnen Netanyahu attestieren, dann muss man sagen, so richtig geholfen hat es Netanyahu nicht. Er ist weiterhin auf einem hohen Niveau, konnte aber definitiv seine Werte nicht ausbauen, obwohl, wie gesagt, selbst Kritikerinnen sagen, das ist Netanyahus Verdienst. Also Impfbonus für Netanyahu eher nein.
Dennoch wird die Likud-Partei von Netanyahu wohl als stärkste Kraft hervorgehen. Danach wird es kompliziert. Sie haben eben schon über mögliche Koalitionspartner gesprochen. Was wäre das jetzt für eine Regierung, die Netanyahu bilden könnte?
Wenn es so bleibt, dass wir von seinen natürlichen Verbündeten sprechen, von denen, die heute Abend auch schon gesagt haben, wir wollen mit Netanyahu zusammenarbeiten, dann ist das eine sehr rechte, eine sehr religiös-nationale, möglicherweise auch in Teilen rechtsextreme Regierung. Netanyahu koaliert da unter anderem mit den Ultraorthodoxen, er koaliert aber möglicherweise unter anderem auch mit der Partei des religiösen Zionismus, und dort sind wirklich homophobe Akteure bis arabisch feindliche Akteure drin. Das wird noch interessant zu sehen, ob Netanyahu wirklich so weit gehen kann, mit Rechtsextremisten zu koalieren. Er hat im rechten Lager insgesamt möglicherweise noch andere Optionen, denn das können wir definitiv nach dieser Wahl sagen. Es war keine Wahl zwischen einem linken und einem rechten Lager in Israel, wie wir das vielleicht vor 30 Jahren noch gesehen haben. Insgesamt ist dieses Land in den letzten Jahren nach rechts gerückt und auch im Anti-Netanyahu-Lager finden sich recht viele politisch rechte Parteien.
Wir werden sehen, ob der vierte Wahlversuch in Israel von Erfolg gekrönt ist. Informationen zu den Parlamentswahlen von unserem Korrespondenten Benjamin Hammer. Vielen Dank. Anfang März hatte man sich beim Bund-Länder-Gipfel auf einen Stufenplan geeinigt, der eine Öffnungsperspektive geben sollte, in 5 Schritten. Dabei sollte auch immer das jeweilige Infektionsgeschehen beachtet und berücksichtigt werden. Der Weg zu einem auch öffentlich lange geforderten Langfristplan, der war geebnet. Dass es so einfach nicht ist, das hat dann das gestrige Treffen gezeigt, unter anderen Vorzeichen. Der steigende Inzidenzwert sorgte dafür, dass es um Verschärfungen statt um Lockerungen gehen musste. Und von der Einigkeit beim Stufenplan war wenig zu sehen. Bis tief in die Nacht diskutierten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Am Schluss standen viele Kompromisse und ein Osterlockdown. Gudula Geuter berichtet.
So unterschiedlich kann man die Vereinbarungen der Nacht sehen, so wie Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil.
Ich bin sicher, vielleicht wird man später einmal sagen, das war schon eine Sitzung, die auch wesentliche Grundlagen dafür gelegt hat, dass Deutschland am Ende des ersten Halbjahres mit der Pandemie dann auch fertig geworden ist.
Oder man sieht es so wie die Opposition, wie AfD-Chef Alexander Gauland, der Albert Einstein zitiert.
Immer mehr vom Gleichen und glauben, dass ein anderes Ergebnis rauskommt. Das hat irgendwie nichts mehr mit Vernunft zu tun.
Wie FDP-Chef Christian Lindner.
Der Beschluss von gestern Nacht ist ein aus unserer Sicht erschütterndes Dokument der Planlosigkeit.
Oder wie die Co-Fraktionsvorsitzenden von Linkspartei und Grünen, Amira Mohammed Ali und Katrin Göring-Eckardt.
Am Gründonnerstag haben jetzt die Geschäfte zu und der Gründonnerstag ist dieses Jahr der 1. April, der Monatserste. Das ist übrigens der Tag, an dem die Menschen, die von Sozialleistungen abhängig sind, zum Beispiel Hartz IV, an dem die ihre Lebensmittel einkaufen gehen, weil da nämlich das Geld auf dem Konto ist.
Es ist zu spät, es ist zu langsam, es ist zu zögerlich gehandelt worden. Und das Resultat haben wir jetzt. Jetzt gibt es keine andere Möglichkeit mehr, als erneut die Menschen in einen Lockdown zu schicken.
Sie alle fordern mehr Mitsprache des Bundestages und kritisieren das nächtlich tagende Gremium von Bund und Ländern. Das tat sich offenbar noch schwerer als sonst, angesichts der widerstreitenden Voraussetzungen, die der Niedersachse Weil so beschreibt.
Einerseits eine sich zuspitzende Infektionslage. Wir sehen deutlich, dass wir in der dritten Welle sind. Das andere ist, auch unübersehbar, eine ausgeprägte Corona-Müdigkeit. Und beides zusammen hat dann natürlich einen durchaus schwierigen Hintergrund für die Beratung ergeben.
Vor dem Hintergrund war erwartet worden, was auch herauskam, die geltenden Einschränkungen werden bis zum 18. April verlängert. Überraschend ist dagegen eine Osterruhe, die laut dem Brandenburger Dietmar Woidke im Deutschlandfunk und laut der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, bedeutet,
dass die 2 Tage, also Gründonnerstag, der Donnerstag vor Ostern und der Ostersamstag zu Ruhetagen erklärt werden sollen und dass Tage sein sollen, wo das öffentliche Leben, auch das Berufsleben, möglichst weit runtergefahren wird.
Da gibt es Bereiche, da kann man nicht einfach mal einen Tag aussetzen, weil einfach Öfen runtergefahren werden müssen und. Dafür wird es natürlich Ausnahmen geben, aber insgesamt wird das wirklich ein richtig harter Lockdown in diesen 5 Tagen sein.
Was das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Einzelnen heißt, beraten am Abend der Bund und die Länder, die sich hier einheitlich verhalten wollen. Das gilt, wie so oft, nicht für alle Bereiche. Berlin hat bereits eine längere Fortgeltung der Maßnahmen beschlossen. Auch Hamburg schert in Richtung einer strengeren Regel aus. Anders als in anderen Bundesländern, wo sich bis zu 5 Personen aus 2 Haushalten plus Kinder bis 14 Jahre treffen dürfen, gilt in der Hansestadt, wie Peter Tschentscher erläutert.
Wir wollen die strenge Kontaktbeschränkung, die wir haben, also diese Haushalt plus 1 Regelung, auch über die Osterfeiertage aufrechterhalten.
Regionale Verschärfungen sind ohnehin da gewollt, wo die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Kanzlerin Angela Merkel zählt in der Nacht Vorschläge auf.
Einmal das Tragen medizinischer Masken im privaten Bereich, wenn Mitfahrer in einem Auto sind, die nicht zum Hausstand gehören. weitergehende Verpflichtungen zum Maskentragen, Ausgangsbeschränkungen und verschärfte Kontaktbeschränkungen.
Die Gemüter bewegt hatte in der Sitzung offenbar vor allem das Thema Reisen. Unter anderem die Küstenstaaten konnten sich nicht mit ihrem Plan durchsetzen, im eigenen Land Selbstversorgeangebote für die eigenen Bürger zu ermöglichen. Für Unmut hatte vor allem gesorgt, dass Reisen zum Beispiel nach Mallorca möglich sind. Im ZDF betonte der Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz:
Wir haben mit den Fluggesellschaften vereinbart, dass sie sofort damit beginnen, alle Reiserückkehrer zu testen. Und wir werden das nur dann nicht nur für die jetzigen Urlaubsziele, sondern auch generell vorschreiben. Und nicht nur jetzt und die nächsten 2-3 Wochen, sondern auch für die ganze Zeit, die jetzt in der Pandemie vor uns liegt, sagen, wer nach Deutschland zurückreist, muss sich vorher testen lassen.
Er drang außerdem darauf, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter vermehrt testen. Notfalls, so sieht es auch die Vereinbarung vor, solle an die Stelle der bisherigen Selbstverpflichtung eine bindende Verordnung treten.
Der Bericht von Gudula Geuter. Es soll an der Arbeit mehr getestet werden, aber eben auch an den Schulen und in den Kitas, die gestern auch wieder ein großes Streitthema waren. Bleiben sie offen? Schließen sie? Wann schließen sie? Wie werden Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler getestet und geschützt? Am Ende blieben trotz der langen Sitzung viele Fragen offen. Klar ist nur, es soll viel getestet werden. Wir sprechen darüber mit Marlies Tepe von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Potthoff.
Frau Tepe, seit einem Jahr wird jetzt über den richtigen Umgang mit Kitas und Schulen diskutiert. Jetzt sind 2 Tests pro Woche vorgesehen. Die Rede ist davon, dass das bald möglichst passieren soll. Es wird aber schon vielerorts gezweifelt, dass das jetzt schnell umgesetzt werden kann. Wie frustriert sind Sie nach einem Jahr der politischen Corona-Strategie für Kitas und Schulen?
Ja, die Kolleginnen und Kollegen sind sehr enttäuscht, weil es keine klaren Regelungen gibt, also keine klaren Haltelinien, die für die ganze Bundesrepublik gelten und die dann regional, je nachdem, wie dort die Inzidenz ist, umgesetzt werden, sondern dass es jeweils unklare Äußerungen gibt und erst durch ganz viel Druck, auch von unserer Seite, dann jetzt nach dem Winterlockdown mit Wechselunterricht gestartet wurde.
Jetzt muss man auch sagen, dass es regional unterschiedliche Maßnahmen gibt. Bildung ist ja Ländersache, das erklärt sich ja ein bisschen aus den Inzidenzzahlen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, der Vogtlandkreis in Thüringen, da liegt die Inzidenz bei über 400. Im Nordfriesland gibt es eine Inzidenz von 25. Soll man da trotzdem die gleichen Regeln verhängen?
Ja, die Regel wäre ja, bei unter 100 ist Wechselunterricht möglich und bei unter 50 könnte auch wieder in den Präsenzunterricht gegangen werden mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen wie Hygieneschutz. Und natürlich ist es völlig unverständlich, wenn in Regionen, wo die Inzidenz bei 400 liegt, die Schulen geöffnet sind.
Welche Ergebnisse hätten Sie sich denn von diesem Bund-Länder-Gipfel gestern gewünscht?
Wir hätten uns gewünscht, dass man die RKI-Zahlen als Leitlinie nimmt, also Inzidenz Ü50, Wechselunterricht mit Maskenpflicht und dann aber auch eben nach oben nochmal eine klare Linie. So, und dann hätte eben, wenn in Nordfriesland die Zahl bei 25 ist, hätte man im Präsenzunterricht gehen können und in Flensburg, wo die Zahl wesentlich höher ist, geht man im Wechselunterricht oder muss sogar in Fernunterricht gehen.
Jetzt, ich habe es schon angesprochen, sind 2 Schnelltests geplant pro Woche. Das klappt noch nicht besonders gut. Über die Osterferien soll an Teststrategien gearbeitet werden. Ich erinnere mich jetzt an große Vorhaben vor den Sommerferien, vor den Herbstferien, vor den Winterferien, dass man sich Konzepte im Bereich Schule überlegt. Jetzt über die Osterferien, da fragt man sich, warum passiert denn gefühlt so wenig?
Ich glaube, dass die Schwierigkeit daran besteht, dass Bund, Länder und Kommunen hier eine gemeinsame Verantwortung haben und die nicht bis zum Ende durchdenken. Der Bundesgesundheitsminister Spahn hat ja schon am 3. Dezember gesagt, ab morgen kann in den Schulen getestet werden. Aber das war natürlich Quatsch. Wir haben 11 Millionen Schülerinnen und Schüler. Und wenn die 2-mal die Woche getestet werden sollen, brauchen wir alleine für die Kinder, die Jugendlichen, 22 Millionen Tests. Die müssen bereitgestellt sein und dann Woche für Woche bereitstehen. Das ist nicht bis zu Ende durchgedacht worden, auch nicht, wer das zahlt. Die Landesregierung oder eben die Kommune. Für das Personal ist ja eigentlich die Landesregierung zuständig. Die Kultusminister haben vom Bund erwartet, dass er die Tests zahlt, aber darüber hat es keine Entscheidung gegeben. Und dann kann natürlich ein Land das arm ist wie Bremen, schwerer reagieren als ein reiches Land wie Bayern.
Die Tests sind jetzt das eine. Das andere ist ja das Impfen. Da wurde ja schon von der Politik länger Zustimmung signalisiert, dass das Lehrpersonal eventuell doch früher als ursprünglich geplant geimpft werden soll. Ist das etwas, was in den Osterferien am besten geklärt werden soll? Ich meine, die Lehrerinnen und Lehrer hätten da ja zumindest Zeit für Impftermine.
Ja, das wäre gut, wenn die Impfangebote gemacht werden könnten. Bislang scheitert das ja daran, dass zu wenig Impfstoff da ist. Aber klar, wir haben gefordert, nachdem die Kanzlerin gesagt hat, Erzieherinnen und Grundschullehrkräfte, auch die Förderschullehrkräfte zunächst zu bedienen, aber auch alle anderen, wenn die Schülerinnen und Schüler in die Klassen kommen sollen, ist es eben erst sicher, wenn auch alle Lehrerinnen und Lehrer und das gesamte Personal in den Schulen, da gibt es ja auch Sozialpädagogen, da gibt es Hausmeister, geimpft sind.
Wenn das vorausgesetzt, es klappt ohne Impfen, aber mit den Tests, sind Sie dann auch dafür, die Schulen grundsätzlich so lange wie möglich offen zu halten?
Ich finde das richtig, dass die Bildung eine hohe Priorität hat. Und ich möchte hier diese Gelegenheit des Interviews nutzen, an die Bevölkerung zu appellieren, so vernünftig wie möglich zu sein, so viele persönliche Kontakte wie möglich zu vermeiden, damit wir die Pandemie besser bekämpfen können und die Schülerinnen und Schüler dann schneller wieder Bildung genießen können. Das sind wir den Jugendlichen schuldig.
Wenn wir über die Jugendlichen noch sprechen, da gibt es nämlich auch eine neue Studie, eine neue Bertelsmann-Studie. Da sagen 65% der Jugendlichen, dass sie während des zweiten Lockdowns im November das Gefühl hatten, ihre Sorgen würden nicht gehört. Viele haben finanzielle Sorgen, Zukunftsängste. Werden die jungen Menschen in Deutschland in dieser Pandemie gerade vernachlässigt oder sogar vergessen?
Ich denke, dass die seelische Belastung der Pandemie insgesamt zu wenig besprochen worden ist. Das merken wir ja auch als Erwachsene jetzt, dass uns der menschliche Kontakt zu unseren Freunden, zu den Nachbarn, zu den Kindern, zu den Verwandten fehlt. Und natürlich gehört das zum Jungsein, ja, zur Pubertät, zu der Zeit, in der man sich von den Eltern abgrenzt, dazu mit den anderen Jugendlichen etwas zusammen zu unternehmen. Und dass das unterbrochen ist, ist für die Jugendlichen enorm schwer. Gott sei Dank kann man an der Stelle ja sagen, gibt es immerhin die Möglichkeit der Vernetzung. Also in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts hätten wir ja nicht diese Techniken gehabt, dass man eben per Videotelefonie miteinander in Kontakt treten und sich sehen kann. Aber selbstverständlich ersetzt es nicht Körperkontakte, persönliche Gespräche, Nähe, Austausch, Bewegung. Ich kann das gut verstehen, dass die Jugendlichen sich einsam fühlen. Gehört werden sie, denke ich schon. Also unsere Kolleginnen und Kollegen haben in den Schulen in dieser zweiten Welle viel stärker eben auch den persönlichen Kontakt wahrgenommen. Aber der Druck, eben auch Inhalte nach vorne zu bringen, ist durch die Politik sehr hoch gemacht worden, dass das soziale Lernen in Kita und Schule besonders wichtig ist. Das müssen wir jetzt noch mal dringend betonen.
Marlies Thepe von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zur Lage der Schulen und Kitas nach dem Bund-Länder-Gipfel. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Bei den gestern getroffenen Beschlüssen wurde zwar keine Aufforderung, aber zumindest die Bitte an die Kirchen formuliert, Gottesdienste an Ostern nicht als Präsenzveranstaltung anzubieten, sondern höchstens online abzuhalten. Denn Ostern fällt mitten hinein in den geplanten harten Mini-Lockdown und könnte die Pläne der Politik konterkarieren, dort möglichst wenig Kontakte in der Bevölkerung zu haben. Ein großes Opfer, das die Kirchen bringen müssten, am wichtigsten christlichen Feiertag. Doch nach den heutigen Reaktionen wirkt es erst einmal so, als würde der Wunsch der Politik nicht erhört werden. Barbara Schneider.
In den Kirchengemeinden wie in Regensburg ist die Verunsicherung darüber, wie Ostern in diesem Jahr aussehen kann, groß. Der evangelische Pfarrer Klaus Weber.
Ich kann mit einem Wunsch eines Politikers schlecht umgehen. Wenn es eine klare Ansage gäbe, ihr dürft unter gewissen Voraussetzungen oder ihr dürft nicht, dann wäre mir das lieber. weil ich befürchte, dass die Verantwortung nun nach unten durchdelegiert wird, dass der bayerische Staat sagen wird, ja, die Kanzlerin wünscht sich das und wir wünschen uns auch, dass keine Gottesdienste stattfinden und dass die bayerische Landeskirche dann entsprechend sagt, ja, bitte entsprechen Sie dem Wunsch der Bundesregierung und der Staatsregierung und dass wir dann hier vor Ort letztlich in den Gemeinden entscheiden müssen, wie wir es Ostern halten.
Geht es nach dem Willen von Bund und Ländern, bleiben die Kirchen auch in diesem Jahr an Ostern leer. Und das hieße, keine Andacht zur Sterbestunde Jesu, keine Osternacht, kein festlicher Ostergottesdienst. Viel Unverständnis.
Also ich finde es einfach, ich finde es nicht richtig. Ich bin also Risikopatient, aber ich fühle mich beim Einkaufen im Supermarkt wirklich unsicherer, wie wenn ich in die Kirche gehe.
Wenn alles geschlossen wird, dann muss die Kirche auch mitmachen. Kommt uns allen zugute.
Ich habe keine Antwort für das. Das ist traurig, wisst ihr, ne?
Ostern gehe ich immer in die Kirche und auch Weihnachten und so. Aber jetzt kann man ja nicht, ne? Leider nicht. Wir können nicht.
Dann muss man es halt anders feiern, würde ich sagen.
Die Kirchen hat der Bund-Länder-Vorstoß kalt erwischt. Noch gestern war der bayerische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom fest davon überzeugt, Gemeindegottesdienste an Ostern in den Kirchen feiern zu können. Über das Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen in Sachen Ostergottesdiensten zeigte er sich überrascht. Zumal die Kirchen in den letzten Monaten ihre Hygienekonzepte immer wieder nachjustiert haben. In allen Kirchen gelten strenge Abstandsregeln, Maskenpflicht und Obergrenzen für Gottesdienstbesucher. Gemeindegesang ist in den meisten Bistümern und Landeskirchen verboten. In Bayern müssen Gottesdienstbesucher sogar eine FFP2-Maske tragen.
Wir werden uns in den von der Bundeskanzlerin angekündigten Gesprächen zunächst genau erläutern lassen, warum die bewährten Hygieneschutzmaßnahmen, die alle Landeskirchen für ihre Gottesdienste haben, nun nicht mehr ausreichen sollen. Anschließend werden wir in unseren Gremien beraten, wie wir mit dieser Bitte umgehen.
Es deutet sich an. So leicht wollen sich die Kirchen dem politischen Kurs nicht fügen, anders als Ostern vor einem Jahr. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, kündigte nun an, auf die öffentlichen Messen an Ostern in diesem Jahr nicht verzichten zu wollen. Ostern sei ein wichtiges Fest für die Kirche. Die Gottesdienste seien kein Beiwerk, sagte er. Auch Michael Gerber, Bischof aus Fulda, will trotz der Empfehlung aus Berlin in diesem Jahr an den Kartagen und zu Ostern Präsenzgottesdienste feiern.
Es gibt vom Kirchenrecht her das Recht der Gläubigen auf Zugang zur Eucharistie. Das kann ich als Bischof nicht so ganz einfach aushebeln.
In beiden großen Kirchen wird jetzt über den Kurs in Sachen Ostern beraten. Gespräche mit den Ländern laufen schon oder sind geplant. Seitens der Bundesländer kommen inzwischen erste Reaktionen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder räumte ein, die Möglichkeit zu Präsenzgottesdiensten bleibe bestehen. Auch Sachsen-Anhalt will den Kirchen keine Vorgaben für die Feier der Ostergottesdienste machen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow warb unterdessen um Verständnis für die Forderung, auf Präsenzgottesdienste an Ostern zu verzichten.
Der Bericht von Barbara Schneider. Und Thema beim Bund-Länder-Gipfel war auch die Testpflicht für Reiserückkehrer. In den letzten Tagen hatte besonders Mallorca im Fokus gestanden. Das Auswärtige Amt hatte die Reisewarnung für die Insel aufgehoben. Sofort hatten viele Fluggesellschaften ihr Angebot erweitert und viele Menschen sind losgeflogen. Auch wenn die Regierung um Angela Merkel explizit vom Urlaub abrät, war das Signal des Auswärtigen Amts für viele Menschen anscheinend ausreichend, um sich in den Flieger zu setzen. Jetzt ist aber klar, alle Urlauber sollen bei ihrer Rückkehr auch getestet werden. Auf Mallorca reagieren die teilweise frisch angereisten Urlauberinnen und Urlauber zum Teil überrascht. Oliver Neuroth berichtet.
Das Schmuddelwetter der letzten Tage hat sich verzogen. Auf Mallorca strahlt wieder die Sonne. 16 Grad an der Playa de Palma, perfektes Urlaubswetter. Doch die Nachrichten aus Deutschland trüben die Stimmung einiger Urlauber etwas.
Also die Regierung überholt sich ja immer selber. Wenn sie sagen, hier ist kein Risikogebiet, dann ist ja kein Risikogebiet mehr. So, jetzt macht man das zum Risikogebiet, obwohl es ja kein Risikogebiet ist. Also ich weiß manchmal nicht, was die Regierung von uns überhaupt will mittlerweile.
Ein paar tausend Touristen aus Deutschland sind in den vergangenen Tagen nach Mallorca im Glauben geflogen, ohne verpflichtenden Corona-Test zurückkehren zu können. Das ist jetzt nicht mehr so. Die meisten nehmen es gelassen.
Habe ich gar kein Problem mit, dass getestet wird. Ich wurde getestet, wie ich hergeflogen bin, mit dem PCR-Test. Und finde ich das auch in Ordnung, wenn wir wieder zurückkommen und da getestet werden.
Erstmal sind wir erleichtert, dass wir nicht in Quarantäne müssen. Das wäre ja noch jetzt die Krux gewesen, nachdem alle im guten Glauben, sie fahren in ein risikofreies Gebiet, auch ohne Probleme wieder nach Deutschland einreisen können. mit der Testpflicht können wir persönlich gut leben.
Mehrere Fluggesellschaften wollen die Tests für ihre Passagiere vor Abflug zumindest an den Ostertagen organisieren. Von Lufthansa und Eurowings heißt es, man werde mit Testlabors zügig die nächsten Schritte planen und umgehend die Kunden informieren, sobald die Abläufe feststehen. TUI, Fly und Condor warten dagegen noch auf die genauen Vorgaben der Bundesregierung zu den Corona-Tests, welcher Typ es sein muss und wie die Fristen für die Entnahme der Proben geregelt sind. Wie es nach Ostern weitergeht, ist noch unklar, wer sich dann um die Rückkehrertests kümmern muss und wer für die Kosten aufkommt. Ebenfalls ist nicht bekannt, was mit Touristen passiert, die kurz vor Abflug positiv getestet werden.
Wir fliegen zum Beispiel jetzt am Freitag zurück, wissen aber überhaupt noch nicht, was jetzt Sache ist. Müssen wir uns um den Test selber kümmern? Kümmert die Fluggesellschaft sich darum? Und ab wann gilt das überhaupt? Also das sind alles Dinge, die wir jetzt in den nächsten Tagen sehr genau beobachten müssen und halt auch klären müssen für uns.
So geht es in den nächsten Tagen etlichen Urlaubern. Mallorca erwartet in diesem Jahr über Ostern rund 40.000 Gäste aus Deutschland.
Der Bericht von Oliver Neuroth und jetzt weitere Berichte in aller Kürze. Auch in den Niederlanden soll der Lockdown verlängert werden. Ludger Kaczmierczak.
Vor zwei Wochen, kurz vor der Parlamentswahl, hatte der Premier den Gastronomen und Einzelhändlern noch Hoffnungen auf Lockerungen gemacht. Doch das aktuelle Infektionsgeschehen, so Mark Rutte, lasse es derzeit nicht zu, dass Cafeterrassen oder Geschäfte wieder öffnen könnten. Die Kneipen bleiben also weiter dicht und Shoppen ist wie bisher nur nach Terminabsprache möglich. Auch die abendliche Ausgangssperre wird bis zum 20. April verlängert. Wegen der Umstellung auf die Sommerzeit beginnt die Sperrstunde ab Mitte nächster Woche allerdings erst um 22 Uhr, eine Stunde später als jetzt. Die Regierung rief die Niederländer außerdem dazu auf, bis Mitte Mai nicht ins Ausland zu reisen. Gleichzeitig gab sich Rutte optimistisch, dass im Sommer wieder mehr möglich sein werde. Bis zum 1. Juli, so der Premier, soll jeder Niederländer zumindest die erste Impfung empfangen haben.
In Großbritannien hat es heute eine Schweigeminute für die Corona-Toten gegeben. Udo Schmidt.
Vor genau einem Jahr begann in Großbritannien der erste Corona-bedingte Lockdown. 364 Corona-Tote waren bis zu diesem 23. März 2020 gezählt. Heute wurde mit der Schweigeminute der inzwischen 126.172 an oder mit Corona Gestorbenen gedacht. Großbritannien ist eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas. Anfangs war das staatliche Gesundheitssystem NHS von der Corona-Pandemie überfordert. Inzwischen jedoch ist die Hälfte der erwachsenen Briten zumindest mit der ersten Dosis geimpft und die Zahl der Neuinfektionen geht deutlich zurück. Mit einem vorsichtigen Fahrplan sollen die Corona-Beschränkungen bis zum Juni aufgehoben werden. Das hatte Premier Boris Johnson vor einigen Wochen verkündet. Urlaubsreisen etwa sollten ab dem 17. Mai wieder erlaubt sein. Inzwischen jedoch ist es den Briten bis Ende Juni verboten, privat ins Ausland zu reisen. Gesundheitsminister Matt Hancock kündigte Strafen von gut 5.000 Pfund, umgerechnet 5.800 Euro bei Zuwiderhandlung an.
Die EU hatte gestern Sanktionen gegen chinesische Funktionäre verkündet. Aus China folgte prompt ein Konter mit Gegenmaßnahmen. Nun wurde der chinesische Botschafter in Berlin einbestellt, Kai Küstner.
Aus Sicht der Bundesregierung stellt das Verhalten Chinas eine unangemessene Eskalation dar, wie es wörtlich aus dem Auswärtigen Amt heißt. Gemeint sind damit jene Sanktionen, die Peking gegen die Europäische Union verhängt hatte. Diese würden, Zitat, die Beziehungen zwischen der EU und China unnötig belasten. Die Regierung in Peking hatte 10 Politiker und Wissenschaftler sowie 4 Organisationen auf eine schwarze Liste gesetzt. Darunter auch den grünen EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer und den CDU-Abgeordneten Michael Gahler. China reagierte damit darauf, dass die Europäische Union ihrerseits am Montag erstmals seit 3 Jahrzehnten Sanktionen gegen China verhängte, wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren. Aus Sicht der Bundesregierung fällt die Reaktion aus Peking jedoch völlig unverhältnismäßig aus. Die Sanktionierung sei absolut nicht nachvollziehbar, erklärte Außenminister Heiko Maas. Auch andere EU-Staaten, wie die deutschen Nachbarn Belgien und Frankreich, reagierten auf die chinesischen Strafmaßnahmen und bestellten ihrerseits die chinesischen Botschafter in ihren Ländern ein.
In München ist im Prozess um einen tödlichen Raserunfall der Angeklagte zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden. Eva Demmelhuber.
Mit gesenktem Kopf und in sich zusammengesunken hat der Angeklagte das Urteil aufgenommen. Die Vorsitzende Richterin begründete die lebenslange Haftstrafe wegen Mordes unter anderem damit, dass sich der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat bereits wegen eines vorherigen Drogendelikts auf Bewährung befand. Am Tag der Tat habe er auf seiner verkehrswidrigen Fahrt die Gefahr für sich und andere erkannt, die Chancen seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle aber als höher eingeschätzt, um einer erneuten Gefängnisstrafe zu entgehen. Als der Angeklagte via während der Flucht den Jugendlichen erstmals wahrnahm, versuchte er zwar noch zu bremsen, doch eine Kollision war wegen der hohen Geschwindigkeit unvermeidbar, so die Richterin. Mit dem Urteil kommt das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft nach.
Und wir kommen zur Börse, wo die Reaktionen auf die Bund-Länder-Gipfelbeschlüsse milde ausfielen und für wenig Bewegung sorgten. Samir Ibrahim.
Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz bescheren dem deutschen Aktienmarkt einen ruhigen Handelstag. Der DAX geht am Ende quasi unverändert beim Stand von 14.662 Punkten aus dem Handel. Anfängliche Verluste werden im Laufe des Tages wettgemacht. Zu beobachten ist ein klassischer Wechsel in den Depots. Anleger satteln um auf Aktien, denen eine schwächere Konjunktur nicht besonders viel anhaben kann. Gesucht sind dabei üblicherweise die Papiere von Versorgern. Aktien von RWE legen 2,5% zu, die des Energieversorgers E.ON um knapp 3%. Auch Immobilienunternehmen stehen hoch im Kurs. Die Deutsche Wohnen kann ein Plus von rund 3% verbuchen. Der Wohnungskonzern Vonovia verzeichnet ein Kursplus von 2,5%. Ebenfalls gefragt Telekommunikationsdienstleister oder Pharmaunternehmen. Gewinnmitnahmen gibt es dagegen bei konjunkturabhängigen Unternehmen. Besonders betroffen sind solche, die zuletzt gute Kursgewinne vorweisen konnten. Aktien von VW zum Beispiel verlieren besonders stark mit einem Minus von mehr als 4,5%, führen sie die Verliererliste im DAX klar an. Aber auch der Zulieferer Continental und Daimler mit Abschlägen von mehr als 2% gehören zu den größeren Verlierern. Im Minus schließt erwartungsgemäß der MDAX für mittelgroße Werte. Hier sind Konzerne aus der Tourismusbranche vertreten. Mit einem Minus von 4% darf dazu auch die Lufthansa gezählt werden.
Kompliziert war es für die NATO in den vergangenen Jahren geworden. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump stand dem Bündnis vorsichtig gesagt skeptisch gegenüber. Unter Präsident Biden hoffte man auf Besserung und so wurde auch das erste Präsenztreffen der NATO mit dem neuen Außenminister der Vereinigten Staaten Tony Blinken mit Spannung erwartet. Die Atmosphäre war dann wie erwartet eine deutlich andere, wenn auch klar wurde, dass sich die Bündnispartner längst nicht bei allem einig sind. Die Informationen von Bettina Klein.
Die Besuche amerikanischer Minister bei der NATO waren auch zu Trump-Zeiten eher Momente des Aufatmens und der Versicherung, dass die USA weiter zur NATO stehen, verglichen mit dem, was aus dem Weißen Haus kam. Doch der Ton ist nun wirklich nochmal ein ganz anderer geworden, wenn Tony und Jens miteinander sprechen.
Secretary Blinken, Tony, once again, welcome to NATO. You are here not just among allies, but also among friends, and therefore so much welcome to NATO.
Secretary General Jens, thank you so much.
US-Außenminister Antony Blinken, ein Vertrauter für das Bündnis, und Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, der die Allianz, gemessen am Ergebnis, einigermaßen geräuscharm und vergleichsweise störungsfrei durch die Trump-Jahre bugsiert hat.
I've come here to express the United States' steadfast commitment to that alliance.
Ein felsenfestes Bekenntnis zum Bündnis. Und während sich in der konkreten Politik mit Blick auf die NATO substanziell wenig verändert, es ist die Dialogbereitschaft der Vereinigten Staaten, die nun auffällt, vor allem derzeit beim Thema Afghanistan.
I'm here today in part to share some of our initial thinking with our NATO allies, but maybe even more important, I'm here to listen and consult, because that is what allies do.
Wir kommen vor allem, um zuzuhören und sich zu beraten, denn das machen Verbündete, sagte Antony Blinken mit einem indirekten, aber erkennbaren Fingerzeig auf die Vorgängerregierung in Washington. Entscheidungen werden bei diesem Treffen noch nicht fallen. Der Prüfprozess in den USA ist noch nicht abgeschlossen. Die Hoffnung ruht weiterhin auf den laufenden Friedensgesprächen. Gemeinsam rein, gemeinsam raus. Doch an einen Abzug zum 1. Mai ist kaum noch zu denken.
Unsere amerikanischen Partner haben heute sehr deutlich gemacht, dass die Biden-Administration ein großes Interesse daran hat, dass die transatlantische Partnerschaft funktioniert, vor allen Dingen in der NATO. Und dass das auch an einem Beispiel wie Afghanistan deutlich gemacht werden soll.
So Außenminister Maas nach der Arbeitssitzung im Brüsseler NATO-Hauptquartier.
Für uns ist das sehr wichtig mit Blick auf die deutschen Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan. Die Amerikaner haben sehr deutlich gemacht, dass es mit ihnen keinen überstürzten Abzug aus Afghanistan gibt. Sie haben deutlich gemacht, dass sie ein großes Interesse daran haben, die nächsten Schritte sehr eng mit uns abzustimmen, vor allen Dingen mit Deutschland. Wir sind der zweitgrößte Truppensteller, wir sind der zweitgrößte Finanzier in Afghanistan.
Bei einem bilateralen Gespräch mit seinem US-Kollegen dürfte auch das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zur Sprache kommen. Das jedenfalls kündigte Antony Blinken auf Nachfrage am Morgen an.
I suspect that Nord Stream 2 will come up in the conversation. President Biden has been
Präsident Biden sei sehr klar gewesen, die Pipeline ist eine schlechte Idee für Europa, für die USA, aber auch für die Ukraine und andere Partner. Und sie widerspricht den eigenen Energiezielen der Europäischen Union.
It has the potential to undermine the interests of Ukraine, Poland, a number of other close partners or allies. I'm sure I'll have an opportunity to reiterate that.
Nord Stream 2 ist für die NATO eigentlich nicht direkt ein Thema. Das Verhältnis zu Russland steht allerdings am Mittwoch auf dem Programm.
Der Bericht von Bettina Klein. Durch die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz wäre es der bisherigen Koalition aus SPD, Grünen und FDP möglich, weiter zu regieren. SPD und FDP sammelten nur leichte Verluste, die SPD blieb stärkste Kraft, während die Grünen sogar ordentlich zulegen konnten und in einer Fortführung der Ampelkoalition nun eventuell andere Forderungen stellen könnten. Dass die Regierung ihre Arbeit aber fortführt, ist der Wunsch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und jetzt haben die Koalitionsverhandlungen begonnen. Anke Petermann.
Inhalte zuerst, kündigt Ministerpräsidentin Malu Dreyer an. Die Differenzen zwischen Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen und auch das Klein-Klein der Ressortzuschnitte will die SPD-Politikerin zunächst hintanstellen.
Es geht tatsächlich darum, dass wir gemeinsam den Mut aufbringen, groß zu denken und die Chancen für unser Land zu erkennen und zu nutzen.
Soziale Gerechtigkeit steht dabei im Fokus der SPD, deren Fraktion mit 39 Abgeordneten im Mainzer Landtag gleich stark bleibt. Es wird jetzt ein neues Ampelbündnis ausgehandelt. Darauf legt der Vorsitzende der erstarkten rheinland-pfälzischen Grünen Wert. Als Votum für den Klimaschutz interpretiert Josef Winkler die knapp 10% der Stimmen, die seine Partei zur drittstärksten Kraft im Landtag machen.
Die Wählerinnen und Wähler haben für ein deutlich höheres Tempo bei der Umsetzung zentraler Klimaschutzvorhaben gestimmt und wir fühlen uns diesem Auftrag auch verpflichtet. Wir werden die installierte Leistung bei Wind- und Solarenergie enorm ausbauen müssen. Die Energiewende muss noch stärker Fahrt aufnehmen. Unser Ziel muss eine zukunftsfeste, klimaneutrale Gesellschaft sein und der Pfad zum 1,5-Grad-Ziel.
Stärker soll die Erwärmung der Erde im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter nicht ansteigen. Deshalb wollen die Grünen auch auf einer Mobilitätswende beharren, hin zu mehr öffentlichem Nahverkehr und zum Fahrrad, weg vom Auto und Straßenneubau. Schwer verdaulich für die Liberalen, die mit 5,5% der Stimmen hinter den Erwartungen zurückblieben. Landeschef Volker Wissing lächelt die Frage weg. Die FDP habe sich schon immer für den Nahverkehr stark gemacht. Wissings bisheriges Wirtschafts-, Verkehrs- und Landwirtschaftsressort könnte Zuständigkeiten an die Grünen verlieren. Der Minister stellt klar, wirtschaftsnahe Akzente müssen auch im neuen Bündnis erkennbar sein, sonst macht die FDP nicht mit.
Ein Bündnis um jeden Preis, nur damit man miteinander regiert, das ist meine Sache jedenfalls nicht.
Für einen Linksruck will die FDP nicht zur Verfügung stehen, ebenso wenig als reine Mehrheitsbeschafferin für Rot-Grün.
Eine rot-grüne Regierung hat in Rheinland-Pfalz keine Mehrheit.
Betont Wissing. Und so hängt es vermutlich auch vom Geschick und den Moderationsqualitäten von Malu Dreyer ab, ob am Ende ein Bündnis herauskommt, in dem alle Partner einen Mehrwert erkennen. Die Freien Wähler als neue sechste Kraft im Mainzer Landtag sollen jedenfalls nicht dazu herhalten, die FDP mit dem Hinweis auf möglichen Ersatz unter Druck zu setzen. Das versichert die Ministerpräsidentin von der SPD.
Wenn es knirscht, müssen wir die Fragen ausräumen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sie auch ausräumen werden. Das ist die Wunschkonstellation von uns allen eigentlich. Und deshalb wird uns ein erster Konflikt nicht auseinandertreiben, sondern es ist völlig klar, wir verhandeln in dieser Konstellation.
Und zwar einen Vertrag, der alle Vorhaben bis zum Ende der Legislaturperiode im Detail festklopft und damit Streit minimiert. Dieses Ziel jedenfalls soll das Althergebrachte an der neuen Mainzer Ampel sein.
Anke Petermann berichtete. Mehr als 300 Fälle von Kindesmissbrauch durch katholische Geistliche im Erzbistum Köln, so das Ergebnis des lange erwarteten Gutachtens, das letzte Woche veröffentlicht wurde. Der viel kritisierte Kardinal Rainer Maria Wölki hatte dem Gutachten zufolge pflichtgemäß gehandelt. Heute gestand er dennoch eine eigene Schuld ein, lehnte aber einen Rücktritt ab. Wir hören ihn im Bericht von Friederike Müllender.
Kardinal Rainer Maria Wölki räumte in der Pressekonferenz am Morgen systembedingte Vertuschung im Erzbistum Köln ein. Dies hätte so nie passieren dürfen, so Wölki. Eine Entschuldigung bei den Betroffenen gab es von ihm nicht. Auch einen Rücktritt schloss Wölki aus.
Denn die Probleme würden nach meinem Weggang bleiben. So ein Rücktritt wäre nur ein Symbol, das höchstens für eine kurze Zeit hält. Ich werde moralische Verantwortung sehr wohl annehmen und wahrnehmen.
Der Erzbischof räumte jedoch ein, dass er in Einzelfällen nicht alles getan habe, was er hätte tun können.
Ich weiß durch das Gutachten, dass ich hier pflichtgemäß und rechtssicher gehandelt habe. Aber es geht nicht nur darum, das Richtige zu tun, sondern alles Menschenmögliche zu tun. Und das habe ich nicht getan. Ich denke hier an einen Priester, der in den 90er Jahren schwersten Missbrauch an Kindern begangen hat. Wie gesagt, ich weiß, ich habe meine rechtliche Pflicht getan. Ich habe nicht gegen das Recht verstoßen. Aber ich frage, ob ich gerade mit Blick auf diesen besonderen Fall alles richtig gemacht habe. Habe ich alles getan, was hilft? Alles. Das beschäftigt mich und lässt mich zweifeln. Ich weiß, alles tun, was hilft, das ist meine Pflicht als Christ. Das ist hier aber auch ein beschämendes Beispiel für meine persönliche Unzulänglichkeit.
In Zukunft will das Kölner Erzbistum nun einiges ändern. Unter anderem soll die Führung der Personalakten digitalisiert werden, um sie vor Manipulation und Vernichtung besser schützen zu können. Und ein anonymes Hinweisgebersystem soll installiert werden, das es möglich machen soll, zusätzlich Missstände zu melden. Außerdem soll eine unabhängige Aufarbeitungskommission gebildet werden, erklärt Generalvikar Hofmann.
Der Beraterstab wird die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen des Erzbistums überwachen und begleiten. Die Arbeitsergebnisse werden später in die Arbeit der unabhängigen Aufarbeitungskommission mit den vom Land und vom betroffenen Beirat benannten Mitgliedern einfließen.
Auch die Betroffenen sollen mehr in den Vordergrund rücken. Bislang habe es an Mitgefühl und Empathie für die Opfer gefehlt, so der Erzbischof. In diesem Zusammenhang kündigte er an, dass er mit jedem der über 300 in dem Gutachten aufgeführten Betroffenen ein persönliches Gespräch führen wolle, wenn die Betroffenen sich das wünschen. Das Kölner Erzbistum erweckt nun den Eindruck, die Fälle sexueller Gewalt aufklären zu wollen. Die Frage bleibt nur, warum erst jetzt?
Der Bericht von Friederike Müllender. Hunderttausende Rohingya leben immer noch in Flüchtlingslagern in Bangladesch, geflohen aus Myanmar, wo die muslimische Minderheit verfolgt wird. In Bangladesch kam es nun gestern zu einer Katastrophe, einem Großbrand in einem der gnadenlos überfüllten Flüchtlingslager. Mindestens 15 Menschen kamen dabei ums Leben und noch zahlreiche werden vermisst. Information von Bernd Muschborowska.
Verkohlte Bäume und ausgebrannte Hütten, soweit das Auge reicht. Der Großbrand in einem Flüchtlingslager für Rohingya im Süden von Bangladesch hat tausende Baracken und Hütten zerstört, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur AP zu sehen war. Verzweifelte Menschen suchen in den Trümmern nach ihren Angehörigen. Shapuni, eine junge Mutter, sitzt erschöpft am Wegrand und vermisst ihren kleinen Jungen. Gestern, bevor das Feuer ausbrach, gingen meine Kinder in die Koranschule. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Meine beiden Älteren habe ich inzwischen gefunden, aber mein jüngster Sohn ist verschwunden. Es war bereits der dritte Brand in einem der Rohingya-Flüchtlingslager in diesem Jahr, aber noch keiner sei so gewaltig gewesen, sagte der Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Bangladesch, Johannes van der Klauw. Es war schlimm. So etwas haben wir noch nie gesehen. Bislang wurden 15 Tote bestätigt, 560 Menschen sind verletzt und mehr als 400 werden noch vermisst. Mindestens 10.000 Hütten sind völlig zerstört worden. Das heißt, mindestens 45.000 Menschen haben kein Dach mehr über dem Kopf und wir müssen neue Unterkünfte für sie finden. Das Feuer war gestern Nachmittag in einem Abschnitt des riesigen Flüchtlingslagers ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Bis spät in die Nacht hinein waren die Feuerwehren zusammen mit Soldaten, Polizisten und Mitarbeitern verschiedener Hilfsorganisationen im Einsatz. Das ganze Ausmaß der Schäden könne noch gar nicht abgeschätzt werden, so Thompson Peary, der Sprecher des UN-Welternährungsprogramms WFP, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Doch seine Mitarbeiter vor Ort berichteten über schreckliche Szenen und Verzweiflung der betroffenen Menschen. Stellen Sie sich nur vor, wie das ist, wenn jemand erst vor 3-4 Jahren aus seiner Heimat fliehen musste und dabei alles verloren hat und jetzt zusehen muss, wie das bisschen, was er besitzt und sich aufgebaut hat, in Flammen aufgeht. Das Flüchtlingslager in Cox's Bazar gilt als eines der größten weltweit. Es beherbergt rund 850.000 Menschen. Insgesamt leben etwa 1 Million Rohingya aus dem benachbarten Myanmar in Bangladesch. Die meisten waren im Sommer 2017 vor Gewalt- und Menschenrechtsverletzungen der Streitkräfte von Myanmar aus ihrer Heimat geflohen.
Der Bericht von Bernd Muschborowska. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau von Marco Langer, präsentiert von Volker Hengst.
Die Bund-Länder-Konferenz und die jüngsten Entscheidungen zum Corona-Lockdown stehen im Mittelpunkt der Kommentare. Der Reutlinger Generalanzeiger findet, schon länger ist absehbar, dass die Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin offenbar nicht das geeignete Instrument ist, um ein Land durch die Pandemie zu steuern. Zu groß sind die Gegensätze, zu kleinteilig und kurzfristig die Beschlüsse. Statt über Lösungen und die beste Strategie zu diskutieren, ist das Ergebnis ein ewiges Hin und Her zwischen Lockerung und Lockdown. Und wo bleibt jetzt die Hoffnung, fragt sich die mittelbayerische Zeitung aus Regensburg. Regeln für Experimente mit Tests und Masken in Theatern, Konzerthäusern und Stadien wurden aus dem Beschluss gestrichen. Dabei hätten gerade solche kleinen Lichtblicke, verantwortlich eingesetzt, den Menschen eine Ahnung gegeben, wie es nach den Monaten des Missmuts weitergehen kann. Mit dem verantwortlich eingesetzt ist es jetzt vorbei. Nun macht jeder seins. Die Süddeutsche Zeitung stößt sich vor allem an einem Punkt. Ein schlechter Witz ist die erweiterte Ruhezeit zu Ostern. Was bedeutet strengere Kontaktbeschränkungen für 5 Tage? Und am Gründonnerstag sollen die Geschäfte geschlossen bleiben. Am Samstag nach Karfreitag dürfen nur Lebensmittelgeschäfte öffnen. Die Menschen werden sich Schulter an Schulter durch die Supermärkte schieben. Zu einem etwas positiveren Urteil kommt die Neue Osnabrücker Zeitung. Der Kompromiss mit der Osterruhe bleibt eine Notlösung, aber er kann akzeptiert werden. Er kaschiert, dass sich weder die Kanzlerin noch die Länder haben durchsetzen können. Merkel nicht mit ihrer Mallorca-Bremse oder, ungleich folgenreicher, mit einer sofortigen Testpflicht in Kitas, die unweigerlich auf deren breite Schließung hinausgelaufen wäre. Auch fragt man sich, was die allgemeine Ausgangssperre in den Papieren jemals sollte, außer als Nebelkerze Schrecken zu verbreiten. Das kommt also alles dabei heraus, wenn man nachts um 2 politische Entscheidungen trifft, urteilt der Nordkurier aus Neubrandenburg. Angewandter Infektionsschutz oder aktionistischer Irrsinn? Derweil liegen in deutschen Kühlschränken Millionen Dosen des ach so raren Impfstoffs ungenutzt herum, weil sich letzten Endes offenbar dann doch niemand so richtig verantwortlich für den Schutz derjenigen fühlt, für die das Virus am bedrohlichsten ist. Und die Nürnberger Nachrichten schließlich fassen die Diskussion so zusammen. Ja, in den Umfragen wächst der Unmut über die Politik. Es gab aber stets eine Mehrheit, die für das Prinzip mehr Vorsicht plädiert. Das kommt nun mit etlichen Härten, Risiken und unlogischen Schritten.
Und soweit die Presseschau. Damit endet diese Sendung. Nach den Nachrichten geht es weiter mit unserem Kulturmagazin Fazit von unseren Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Alle unsere Beiträge können Sie nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und bedanke mich fürs Zuhören.